Ich freue mich, dass Sie heute hier anwesend sind. Und insbesondere freue ich mich, dass aus der gemeinsamen Zusammenarbeit in der Zeit der Kombinate so viele heute erschienen sind, die indirekter oder indirekterweise an dem Fortkommen unseres Kombinates und an unserer Entwicklung beteiligt waren. Und wenn ich hier Ausführungen mache, dann wäre es natürlich sehr schön, wenn Sie ergänzend mich berichtigen oder in irgendeiner Art und Weise auch dazu beitragen, das Bild vielleicht noch zu vervollkommnen. Denn es ist ja immer eine sehr persönliche Sicht, wenn man über seine eigene Entwicklung, über sein eigenes Kombinat redet. Wie schon gesagt wurde, das Kosmetikkombinat wurde 1980 gegründet. Das war im Zuge der großen Kombinatsbildung, in dem das Ziel zunächst darin bestand, größere industrielle Einheiten, sondern Betriebe und Ähnliches, zusammenzufassen nach bestimmten Prinzipien, um die zentrale Planung und Leitung in der DDR besser steuern zu können. Das war eigentlich das Grundanliegen und natürlich auch, um sie besser beeinflussen zu können. Insofern wurden also Industriebetriebe zusammengefasst zu Kombinaten, die vorher zum Teil in VVBs oder schon in größeren Einheiten, wenn ich an die großen Chemiebetriebe denke, Leuna, Buna, andere, existierten, zusammengefasst. Die Kombinatsbildung geht ja dann noch weiter und da wurde es dann schon absurd, nachdem auch sämtliche Betriebe der Leichtindustrie und der bezirksgeleiteten Industrie und so weiter in Kombinate gepresst wurden, was manchmal sicher etwas nicht sinnvoll erschien. In unserem Kombinat war es so, dass dies aus 60 Einzelbetrieben hervorgegangen ist, die vorher in der VVB Leichtchemie mit integriert waren. Und in dieser VVB, die VVB waren also Vorläufer der späteren Kombinate, eine Form, die Wirtschaft irgendwie zu lenken. Dort waren auch andere Betriebe integriert, wie zum Beispiel Waschmittel Gentin, ich erinnere an Spee, Lacke und Farben und so weiter. Das waren also die Betriebe. Im Zuge der Kombinatsbildung wurden diese Betriebe alle neu geordnet, wobei es darum ging, möglichst erzeugnisgruppenweise diese Betriebe zusammenzufassen. Das heißt also, die Betriebe, die horizontal irgendwie miteinander zu tun hatten. Es ging aber auch darum, eine bestimmte, ich sag mal, Fertigungstiefe, eine Vertikalisierung zu erreichen. Und deshalb wurden auch zum Beispiel Zulieferbetriebe, ob nun Rohstoffe oder Verpackungsmittel, jeweiligen Kombinaten zugeordnet. Und so kam es denn, dass das Kosmetikkombinat, es wurden auch territoriale und historisch gewachsene Beziehungen mit berücksichtigt und dergleichen. Und so kam es dann, dass das Kosmetikkombinat letztendlich aus 8 Kombinatsbetrieben bestand, mit ca. 8500 Mitarbeitern. In diesem Kombinat waren neben der eigentlichen Produktion von kosmetischen Erzeugnissen aller Art integriert die größte Aluminiumtubenproduktion der DDR, das war das Metallwerk Wasungen. Wir hatten einen eigenen Plastebetrieb, der also Plasteteile herstellte, das war Plasta Oederan. Zu uns gehörte das deutsche Hydrierwerk Rottleben, das Fettalkohole, Sorbitole und Ähnliches herstellte. Das heißt also Grundlagen für die kosmetische Produktion, aber nicht nur. Wir hatten das chemische Werk Miltitz, in dem Riech- und Geschmacksstoffe hergestellt wurden. Und wir hatten natürlich auch, wie alle Betriebe, einen eigenen Rationalisierungsmittelbau als eigenständigen Betrieb, der für uns Anlagen oder Ersatzteile oder Ähnliches herstellte und bestimmte technologische Entwicklungen durchführte. Ich habe das mal ein bisschen untersucht und gegliedert. Es war also so, dass in dem Kombinat im Grunde 7 unterschiedliche Industriezweige vereinigt waren. Man mag sich heute vielleicht fragen, war das eigentlich sinnvoll? Ich muss sagen, aus heutiger Sicht, wenn ich diese ganze Effektivität betrachte, würde ich vielleicht sagen, nee, es war nicht sinnvoll. Denn heute könnte ich ja zum Beispiel Flaschen, Aerosolbehälter, Tuben und so weiter bei Zulieferanten bekommen. Aber diese Kooperation war eben in der DDR nicht in dem Maße entwickelt. Und ich sage aus heutiger Sicht, ich hätte mir damals eher die Hände abhacken lassen, als dass ich diese Betriebe der Tubenproduktion, der Plastikproduktion hergegeben hätte, weil durch die vorgegebenen staatlichen Bilanzen natürlich immer irgendwo die Decke zu kurz war und wir auf diese Weise durch die Integration dieser Betriebe bei uns doch die Möglichkeit hatten, persönlich Einfluss zu nehmen. Das ging dann so weit, ich weiß, auf irgendeinem Leipziger Seminar in einer Beratung waren wir wieder zusammengesperrt mit der Glasindustrie und wir lagen ständig im Clinch, wie man so schön sagt, weil die Glasflaschen mal wieder nicht reichten und wir hatten einen schrecklichen Streit. Und ich war wirklich so weit zu sagen, also jetzt will ich auch noch einen Glasbetrieb, ist mir jetzt auch egal, dann können wir unsere Flaschen auch noch alleine machen. Es war unsinnig. Wir haben uns dann verständigt und wollten, Generaldirektor des Glaswerkes und ich, einen gemeinsamen Vorschlag einbringen in unseren Ministerien zur Erneuerung der Glasproduktion auf diesem Gebiet. Denn der arme Kerl, der konnte ja auch nichts dazu. Die Anlagen in der Glasindustrie, die waren auch zum großen Teil verschlissen und die Decke war eben zu kurz. Aber es ist dann letztendlich bei der Idee geblieben. Wir haben weiter um unsere Glasflaschen gekämpft. Diese Gliederung des Kombinates, sowohl horizontal als auch vertikal, muss ich sagen, hatte natürlich auch einige Vorteile, weil zum Beispiel lange Transportwege wegfielen in bestimmten Fragen, weil wir schnell Einfluss nehmen konnten, wenn eine Produktionsumstellung erfolgen musste. Das heißt also, wir hatten dadurch doch eine ziemliche Flexibilität und wir konnten bei der Überführung zum Beispiel neuer Erzeugnisse sehr schnell reagieren, um unsere Packmittel, zumindest die wir selber produziert haben, auch in entsprechender Weise herzustellen. Und gerade diese Dinge finde ich sogar auch aus heutiger Sicht für diese Marktwirtschaft überlegenswert. Und ich glaube, es gibt sogar einige Unternehmen, die ähnliche Überlegungen schon anstellen, um ihre gestörten Kooperationsbeziehungen zu verbessern. So, das Leitungsprinzip dieser Kombinate war ja so, dass der Generaldirektor die Einzelverantwortung hatte. Er war dem Minister direkt unterstellt. Dem Generaldirektor zur Seite stand natürlich ein stellvertretender Generaldirektor und entsprechende Fachdirektoren und dann die Betriebsdirektoren der einzelnen Kombinatsbetriebe, die eigenständig waren und von Betriebsdirektoren geleitet wurden. Und auch diese waren dem Generaldirektor direkt unterstellt. Das heißt also, es war eine sehr große Verantwortung, die man dort übernommen hatte. Das Kosmetikkombinat war zugeordnet dem Außenhandelsbetrieb Chemie. Herr Rudolf ist hier, kann das sicher bestätigen, weil
also meinen alten Namen, den finde ich besser.
Ja,
Falkenberg klingt besser als Rudolf.
Entschuldigung, lieber Herr Roloff,
kurz, kurz. Wir werden öfter verwechselt.
Entschuldigung.
Mit Männern geht es ein bisschen durcheinander.
Ja, 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 ja. Ich dachte, wie die Kinder drin sind.
Aber ich habe immer die Übersicht behalten und bin schon seit 50 Jahren nur mit demselben verheiratet. So, also kurz Herr Falkenberg natürlich, weil die Exportgeschäfte.
Ja, Falkenberg hat Mein Gott. Aus
Weil über diese Außenhandelsbetriebe sowohl die Import- als auch Exportgeschäfte abgewickelt wurden. Darüber hinaus gab es eine Vereinigung Domohim, der das Kosmetikkombinat angehörte. Das war also eine internationale Vereinigung, in der alle sozialistischen Staaten vertreten waren und die im Prinzip Erzeugnisgruppenarbeit gemacht hat und über die eigentlich, sage ich mal, bestimmte Produktionen, Entwicklungen und so weiter in den einzelnen Ländern koordiniert und gesteuert werden sollten. Dazu gab es viele Tagungen, es wurden Messen organisiert, Kosmetikkombinat hat immer viele Medaillen abgestaubt auf diesen Messen, weil es waren die in Bratislava, aber der eigentliche Sinn dieser Vereinigung ist eigentlich nie zum Tragen gekommen, weil jedes Land für sich gearbeitet hat und keiner hat sich reinreden lassen, ganz im Gegenteil, es wurden höchstens noch mehr Forderungen an uns gestellt. Darauf komme ich dann später nochmal zurück. Das war also eine Sache, schöner Rahmen, klang alles gut, wichtige Tagungen, Protokolle, alles Mögliche. Aber es war wie vieles ja auf dem Papier. Obwohl die Leute, die dort gearbeitet haben, auch von unserer Seite sich große Mühe gegeben haben, um da irgendwas zu bewegen. Aber es war nur schwer möglich. So. Mit der Gründung des Kombinates, sagte ich ja, das waren also 8 Betriebe, ich werde sie dann nochmal nennen, waren rund 95% der Produktion aller kosmetischen Erzeugnisse der DDR in diesem Kombinat vereint. Und ich glaube, wir hatten sogar über 90% der Aluminiumtubenproduktion der DDR auch in diesem Kombinat. Das war natürlich eine Sache, wo ich heute sagen würde, jeder Kosmetikunternehmer heutzutage wäre natürlich froh, wir waren Monopolist und wir hatten keine Konkurrenz. Der Markt war unser Markt plus SW-Markt war natürlich unbegrenzt. Begrenzt waren nur die Ressourcen, wäre eigentlich eine schöne Situation gewesen. Aber was hieß das eigentlich für uns? Wir hatten in der DDR ja keinen Markt, wie wir ihn heute kennen, im herkömmlichen Sinne, sondern wir hatten, jetzt spreche ich für das Kosmetikkombinat, den Bedarf der Bevölkerung. Und dieser Bedarf musste gedeckt werden. Wir hatten also die Verantwortung für die Versorgung der Bevölkerung mit kosmetischen Erzeugnissen in allen Sortimenten, in allen Altersgruppen und so weiter. Versorgungsaufgabe für eine ganze Nation. Das ist mir eigentlich jetzt erstmal so bewusst geworden, wo ich mich wieder damit beschäftigt habe. Das war sicher einmalig und ist auch nur in so einer Planwirtschaft möglich. Aber es war ein sehr hoher Anspruch. Bei uns geisterte damals, das war aber nur intern, immer so der Spruch, von der Wiege bis zur Ware begleitet dich Florena-Ware, weil es ja so war, dass nur wenig Importe erfolgten. Importe, will ich gleich mal einflechten an der Stelle, gab es vor allen Dingen nochmal bei Zahnpasten, kommen wir später nochmal darauf zurück. Und zwar aus folgendem Grund. Es wäre nicht so gewesen, dass wir die Zahnpastaproduktion der DDR nicht hätten decken können. Das ging schon. Später durften wir sogar große Investitionen dafür tätigen. Aber wir hatten Riesenverpflichtungen gegenüber der Sowjetunion. Und Zahnpasta, ob Sie es glauben oder nicht, wurde gegen Erdöl aufgewogen. Kannst du es sicher bestätigen? Und ich erinnere mich an eine Messe, ich weiß nicht, es war 88 oder 89, als der sowjetische Vertreter kam, mich um ein Gespräch unter vier Augen bat und sagte, also wir brauchen mindestens 2 Millionen Zahnpasten mehr, sonst kann ich nicht nach Hause. Die reißen mir den Kopf ab und ihr kriegt kein Erdöl. So, ja, was tun? Aluminium war nicht da, das war nicht da, das war nicht da. Wir haben dann zusammen mit dem produzierenden Betrieb, dem Minister der Plankommission, einen anderen Weg gefunden, das zu ermöglichen, weil wir so unter Druck gesetzt wurden. Und um diese Exporte, gerade Zahnpasta ist so ein Beispiel dafür, immer vertragsgerecht zu gewährleisten, mussten wir von unserem Inlandaufkommen abzweigen. Und deshalb haben wir aus Bulgarien damals Zahnpasta importiert. Vielleicht erinnern sich einige noch, es war so eine ganz salzige Zahnpasta. Einige haben sie sehr gemocht, andere haben sie verteufelt. Aber wie auch immer, das war ganz einfach, um die Lücke im Inlandbedarf zu schließen. Solche Sachen wurden also gemacht, wobei ich hier schon andeuten möchte, dass also der Druck auch aus dem sozialistischen Wirtschaftsgebiet, insbesondere von der Sowjetunion, unheimlich hoch war und er war wachsend im Verlaufe der Zeit, weil natürlich auch die Ansprüche der Sowjetbevölkerung an ordentliche Qualität und so weiter gestiegen waren. Und man verlangte von uns, gleiche Produkte, wie wir sie hier in der DDR hatten, auch dorthin zu liefern, was nur bedingt möglich war, weil in einigen Produkten ja auch ziemliche NSW-Importe mit drin waren. So, das war dazu. Vielleicht möchte ich an der Stelle noch sagen, ich werde oft gefragt, ob ich als Generaldirektor denn nur der Verwalter einer Mangelwirtschaft war. Ich muss sagen, natürlich, es gab viele Beschränkungen hinsichtlich technologischer und materialwirtschaftlicher Ressourcen. Aber wir haben sie nicht nur verwaltet. Wir haben eigentlich versucht, aus dem, was uns zur Verfügung stand, das Beste zu machen. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, es war für uns gewissermaßen sogar ein Ansporn, die Auflagen, die wir bekamen, zu erfüllen, indem wir aus dem Vorhandenen mehr gemacht haben, Besseres gemacht haben und Ähnliches. Das war ein sehr hoher Anspruch. Und ich muss sagen, ich glaube, dass es auch heute einigen Unternehmen gut anstünde, nochmal besser mit den Ressourcen umzugehen. Wir mussten es, weil nicht mehr da war. Und heute wird eben vieles auch verschwendet, was wir überhaupt nicht konnten. Insofern, um auf diese Frage einzugehen, Verwalter einer Mangelwirtschaft. Also, ich habe mich eigentlich als Generaldirektor nie als Angestellter oder Verwalter einer solchen Wirtschaft gesehen, sondern ich habe meine Aufgabe auch nicht als Job schlechthin betrachtet. Nicht, heute bin ich in der Firma, morgen der, die zahlen mehr, also gehe ich dahin. Nein, so war das nicht. Ich habe es wirklich als Auftrag betrachtet, als Auftrag in diesem Kombinat etwas zu bewegen, die Produktion zu organisieren und alles zu tun, damit Bedarf der Bevölkerung und andere Anforderungen erfüllt werden konnten. Das muss ich nochmal dazu sagen. Es war für mich eine Verpflichtung. So viel vielleicht nochmal zu dem allgemeinen Rahmen, nochmal zum Kombinat. Ihnen sind ja vielleicht noch die Betriebe, zumindest die Marken bekannt. Ich habe dort mal so ein paar Erzeugnisse mitgebracht, die ich mir bei Berlin Kosmetik ausgeliehen habe. Koibo, Atoll, Herr, Indra, Sixi und andere, alles, was wir so gemacht haben. Es war ein riesiges Sortiment, ich glaube, es waren einige tausend Erzeugnisse, wenn ich mal die einzelnen Farben und Formen in der dekorativen Kosmetik noch dazu nehme. Der Stammbetrieb des Kombinates war Berlin Kosmetik, das war auch der Sitz der Kombinatsleitung. Und ich als Generaldirektor war gleichzeitig Betriebsleiter des Stammbetriebes. Zu Beginn bestand der Stammbetrieb aus 7 Betriebsteilen, 7, die hier überall verteilt waren. Das war manchmal sehr interessant. Wir hatten einen Betriebsteil in der Chausseestraße, da ging die Mauer durch den Keller, da hatten wir immer Bewachung, da ist nicht geklaut worden. Die haben gleich immer auf unsere Ware dort unten aufgepasst, wir hatten da ein Lager drin. Unser Stammbetrieb war früher, unser Stammsitz in der Anklammerstraße. Wir hatten den Schilderbetriebe und. Es war also über ganz Berlin verteilt, hervorgegangen aus den Kleinstbetrieben, die früher in Berlin Kosmetik produziert hatten. Da gab es exklusiv Gardein. Ich habe mal noch so ein Deo-Stick mitgebracht von Gardein, noch wird einigen bekannt sein und so weiter. 1989 hatten wir dann in Berlin nur noch 2 Betriebsteile, weil wir investieren konnten und einen völlig neuen Betrieb gebaut haben in der Bitterfelder Straße, sodass wir dort konzentrieren konnten, die Produktion erneuern konnten und 1989 war der Betrieb noch nicht ganz fertig. Es war ein großes Problem, weil das genau in die Wende hineinfiel. Aber mit Unterstützung vieler Banken und anderer haben wir es dann geschafft, das doch noch zu Ende zu bringen. Und das war zu diesem Zeitpunkt der modernste Kosmetikbetrieb in Europa. Mit riesigen Kapazitäten. Wir hatten eine eigene Wasseraufbereitung, Abwasseraufbereitung und. Und wir hatten natürlich Kapazitäten für, weiß ich, 12 Millionen Lippenstifte, x Millionen Shampoos und so weiter. Und wir hatten auch eine gute Forschungsabteilung. Vielleicht noch eins. Wir hatten im Stammbetrieb auch eine Abteilung Theaterkosmetik. Das wird nicht so bekannt sein. Das war ein Splitterbetrieb, das war der frühere Betrieb Coloran, einigen vielleicht bekannt, gibt es jetzt in West-Berlin, gab es auch früher in West-Berlin. Die sind dann auf die gegenüberliegende Seite der Bernauer Straße gezogen und bei uns ist diese Theaterkosmetik mit verblieben. Und diese Theaterkosmetik war etwas ganz Besonderes. Es gab im ganzen sozialistischen Lager nur noch einen Betrieb, in Barrandov, im Filmstudio in Tschechien, die also Theaterkosmetik produziert haben. Und dort wurden natürlich Schminken aller Art gemacht. Und das Interessanteste war, als der Friedrichstadtpalast eröffnet wurde, zum Beispiel, gab es ja auch dieses Wasserbecken, ne? Und es sollte natürlich alles vorgeführt werden, alles im Wasser. Und als die Damen nun in das Wasser stiegen, da lief die Schminke weg. Und dann kam bei uns ein Anruf, also Kinder, ihr müsst sofort wasserfeste Schminke machen und so weiter. Dann und dann ist die Eröffnung und ich darf sagen, wir haben es fast über Nacht geschafft, ordentliche Schminke herzustellen, damit die Damen auch sehr fesch aussahen, auch unter Wasser. Und insofern haben wir eigentlich sehr viele Probleme gelöst und sehr viele neue Erzeugnisse hergestellt. Ein anderer großer Betrieb, den wir hatten, war das chemische Werk Miltitz, angesiedelt in Miltitz. Ein Traditionsbetrieb in der Entwicklung von Riech- und Geschmacksstoffen, früher Schimmel. Und diesem Betrieb waren unter anderem auch zugeordnet Florena Waldheim, Florena Creme ist ein Begriff, Dezenta Döbeln, früher Seifenproduzent, Londa Rotenkirchen für die Haarfarben und eine Besonderheit, auch die Häuser exklusiv und exklusiv Leipzig und Halle, das waren also Dienstleister, in denen Friseur, Kosmetik und so weiter vonstatten ging. Und die wir aber auch für unsere Marktforschung mitgenutzt haben und für das Bekanntmachen unserer Erzeugnisse hier in der DDR. Vielleicht eine kleine Story über Miltitz. Als, weiß nicht, Anfang der 80er Jahre muss das gewesen sein, die Devisen immer knapper wurden, hieß es also, wir müssen Bohnenkaffee einsparen. Wir können ja nicht mehr so viel Kaffeebohnen importieren. Und jetzt hier, macht mal Kaffee, Aroma und Kaffeeersatz. Ne, das war ein Ding. Das war eine herrliche Story. Okay, die Bildhitzer haben sich rangemacht, haben aber zu bedenken gegeben, dass es noch niemandem gelungen sei, ein solches Aroma herzustellen, weil die natürliche Kaffeebohne aus, weiß ich, 40 Einzelbestandteilen und so weiter besteht, die man weder isolieren könnte noch künstlich herstellen könnte. Egal. Parteiführung sagt jetzt, muss der Kaffee eingespart werden. Na schön, also haben die Miltitzer dort ein bisschen zusammengerührt, verschiedene Muster. Und ich weiß nicht, ich bin selbst dabei gewesen, von der ZK-Abteilung fuhr dort jemand hin zur Verkostung. Es war eine Katastrophe. Das hat auch so erbärmlich geschmeckt. Also wenn man dann so Muckepucke-Kaffee, wie man sagt, und dort wurden diese Aromastoffe zugefügt, es war, nee. Es war nicht zu trinken. Also, wir haben das dann auch mitgegeben für das Politbüro. Ob das hier kostet, dann weiß ich nicht. Jedenfalls war dieses Thema unbedingt vom Tisch. Und danach kam aber Kaffeemix. Die Älteren werden sich erinnern. Das war also eine Mischung.
Mit, man riecht nach Kaffee, schmeckt wie ich.
Mit, ja,
oder?
Mit ein bisschen,
schmeckt
mit bisschen Bohnen, ein bisschen Bohnenkaffee und das, der Rest war geröstete Gerste oder ähnliches. Ging ja, wenn ich es in der Kanne aufgebrüht habe. Aber die Sache nahm ein böses Ende, nachdem dieses Zeug in die Kaffeemaschinen eingefüllt wurde, in den Restaurants und so weiter. Jedenfalls gingen die natürlich wie eine Rakete nach oben, weil eben nur das Filter zu war. Okay, also es gab manchmal wirklich interessante und lustige Sachen auch. Ich habe tatsächlich so viel vielleicht zu Miltitz, aber Miltitz hat sehr viel gute Sachen gemacht, ansonsten hätten wir unsere Erzeugnisse niemals herstellen können. Im Übrigen hat Miltitz auch später, als es darum ging, dass wir auf den Exquisithandel mit beliefern sollten, einen Campari entwickelt. Campari kennt jeder, ist das Privileg von Italien und wir hatten den natürlich nicht. Und die haben aber einen Weg gefunden und haben aus solchen verknuddelten Äpfeln von den Halden hier in der Wismut haben die das Aroma gewonnen und es war ein Campari, wo sich alle die Finger danach gelegt haben. Er hieß nicht so, ich habe jetzt den Namen vergessen. Also solche Sachen wurden schon gemacht und das war, ich sag mal, auch das Schöne an dem Ganzen bei allen Schwierigkeiten. Deutsches Hydrierwerk Rottleben gibt es seit 1928, erste Hydrierstufe, während des Krieges Treibstoffhersteller. Und für uns wurden dort also Fettalkohole, Fettsulfate, Sorbitol und alles, was wir für die kosmetische Produktion brauchten, hergestellt. Und im Deutschen Hydrierwerk Rottleben gab es auch Arzneimittelproduktion. Das war unser großes Standbein für den Export nach Japan. Und heute, nach Privatisierung, gibt es dieses Arzneimittelwerk immer noch und der Export wurde sogar ausgedehnt. Da Rottleben diese Tenside produzierte, die für Shampoos und so weiter gebraucht wurden, wurden denen auch Zitza, Gerana, Episan und Herbazin zugeordnet, also Bademittel, Shampoos und dergleichen. Rottleben hat auch sehr viel getan und Forschungsergebnisse mit hohem Wert geliefert, dass zum Beispiel durch zusätzliche Hydrierstufen eine bessere Qualität der Tenside erreicht werden konnte. Wir hatten früher immer ein bisschen Eigengeruch. Damit konnten wir wieder Parfümstoffe einsparen, die vorher gebraucht wurden, um diesen Eigengeruch zu überdecken, zum Beispiel. Aber wenn Sie mich fragen, es ist sicher ungerecht, aber wenn ich an Rottleben denke, denke ich nur an Winterkampf. Winterkampf hinten und vorn, weil das war ein Riesenbetrieb mit einem Riesenkraftwerk. Das Kraftwerk stammte aus der Zeit, als es entstanden war. Und da war natürlich immer irgendwas. Und Es war in der Tat so, das kann heute gar keiner mehr nachvollziehen, wenn bei mir in der Nacht zu Hause das Telefon klingelte und der Diensthabende des Ministeriums dran war und sagte, was ist in Rottleben los? Kesselpumpe sowieso ist ausgefallen. Dann konnte ich war dann schon so firm, dann sagen, ja, wir stellen um über Leitung 3 zu Pumpe 5 und so weiter und so weiter und was ist und dergleichen. Wir haben dann viel getan, um auch das Kraftwerk möglichst, naja, am Leben zu erhalten. Aber im Winter war es schlimm, es wurde ja mit Braunkohle beheizt und jeder weiß, Braunkohle fror. Wir hatten dort eine riesige Braunkohlenhalde und es musste gepickert werden und so weiter. Und da gab es, ich weiß nicht, 88 oder 89, dann Hilfestellung von der Armee, die so eine Flugzeugturbine zur Verfügung stellten und die konnte in die Betriebe gebracht werden, um die Braunkohle dort aufzutauen. Hey, das war eine tolle Sache. Es ging natürlich, jeder kriegt das mal eine Woche und ich hatte mich sehr bemüht und der stellvertretende Minister sagte, okay, ihr kriegt von dann und dann die Turbine. Klasse. Gleich mit Soldaten dazu. Und dann haben die das hingestellt. Und jetzt dachten wir, jetzt sind wir diese ganze Stocherei los mit der vereisten Kohle. Aber plötzlich rief der Betriebsdirektor an und sagte, bist du denn verrückt geworden? Was hast du uns hier hergestellt? Hol das Ding wieder ab. Ich so, was kann nicht wahr sein? Ja, und dann war Folgendes. Durch die Platzverhältnisse, die dort waren, konnte die Turbine nur in bestimmten Winkel aufgestellt werden. Und das führte dazu, dass es uns fast die Laufkatze weggeschmolzen hat, die ansonsten die Kohle dort bewegte. So, habe ich den Minister angerufen, habe gesagt, ich bedanke mich sehr, ihr könnt das Ding wieder abholen, das geht bei uns nicht. Und er so, das geht überhaupt nicht, jetzt ist das so, und dann macht er mit, was er wollt, bis die Zeit abgelaufen ist. Also haben wir die Soldaten gut versorgt, die haben uns beim Pickern geholfen. Und als die Zeit um war, wurde die Turbine weitergeliefert. So viel nur mal ganz am Rande. Weitere Betriebe, ich will mich nicht so lange aufhalten, war Aerosolautomat Karl-Marx-Stadt, in denen sämtliche Aerosole hergestellt wurden und auch die Aerosolbehälter. Auch hier haben wir einen neuen Aerosolbetrieb gebaut. Elbe Chemie Dresden, das war der Betrieb, der die Zahnpasten produziert hat. Und dazu gehörte auch Kräuter Vital Kosmetik, wird vielen bekannt sein, der vor allen Dingen im Kosmetikhandel Anwendung fand. In Dresden haben wir noch 1989 eine neue Fabrik gebaut für die Tubenproduktion. Ne? Und ich erinnere mich, das muss Ende Oktober, Anfang November gewesen sein, haben wir mit den Schweden gebaut. Wir standen dort in der Baugrube, Reden gehalten und toll und alles. So, und draußen marschierte das Volk, da fuhren, glaube ich, diese Züge von Ungarn Richtung BRD, die diese Flüchtlinge dort transportierten, und in Dresden war ziemliche Unruhe. Und das führte dann dazu, als wir das Dresden verließen, dass sie uns über sonst welche Feldwege dort rausgelotst haben, weil sie sagen, ja, wenn ihr mit eurer Berliner Nummer, da haben sie euch gleich abgekehrt. Also, trotzdem ist dieser Betrieb gebaut worden und das war eine schöne Sache. Plaster Oederan war ein kleinerer Betrieb, der für uns die Plasteteile produziert hat und dann war noch Ingenieurbau Rationalisierung in der Nachstadt, das war unser Anlagenbauer. So, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass also damit, wie Sie sehen, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe eine ziemliche Verflechtung in diesem Kombinat erreicht wurde. So. Wir hatten, als das Kombinat gegründet wurde, natürlich sehr schlechte Bedingungen. Frau Ronschuk hat das anfangs erwähnt, als ich in meiner Funktion damals als Mitarbeiter der Abteilung Grundstoffindustrie des ZK diese Betriebe besuchte, da habe ich gedacht, ich erleide einen Schock. Wirklich, ich kam von Leuna, Großchemie, so. Und dann war ich verantwortlich für diese Betriebe der Leichtchemie. Und mein erster Weg führte mich tatsächlich hier in die Anklamer Straße. Damals Berlin Kosmetik. Dort wurde das Kölnisch Wasser, kennen Sie bestimmt noch, Fläschchen mit so einem goldenen Verschluss obendrauf, produziert zur Handabfüllung. Dann kam da so ein kleiner Gumminippel rein, damit das dicht war. Da saß eine Frau mit so einem Gummihammer, pum, pum, pum. Also wirklich, ich war so entsetzt. Und da habe ich mir geschworen, jetzt wirst du alles tun, alles, damit in diesen Betrieben bessere Bedingungen geschaffen werden. Und dafür habe ich mich sehr eingesetzt und konnte auch noch in meiner Zeit, als ich in der Abteilung Grundstoffindustrie war, eine ganze Menge mitbewegen. Die Investitionen zu bekommen war natürlich ein Riesenkampf, weil die Maschinen, die wir brauchten, vorrangig aus dem NSW kommen mussten, wir aber als Kombinat kaum Möglichkeiten der Refinanzierung hatten, weil unsere Produkte gingen nicht in den Westmarkt, wir haben zwar in bestimmte Entwicklungsländer geliefert, im Nahen Osten, afrikanischen Raum und so weiter. Aber das Gros ging eben in die sozialistischen Länder und wir hatten keine Produkte, mit denen wir hätten refinanzieren können. Und da ging das Theater los. Wir haben dann Möglichkeiten gefunden, mit großer Unterstützung, ich sag mal, des Ministeriums, des Außenhandels, Abteilung Grundstoffindustrie, des ZK, und mit COCO, Herr Schalk, das muss ich nochmal sagen, um diese Refinanzierungen zu bewerkstelligen. Das war manchmal so, dass dann von der chemischen Industrie andere Betriebe für uns die Exporte übernommen haben für die Refinanzierung ins NSW. Dafür haben wir Konsumgüterproduktion oder SW-Export oder sonst was übernommen. Es war so ein bisschen Tauschhandel, aber nur auf dieser Basis ging es. Das war die eine Variante. Die zweite Variante war, dass wir auch Bestattungsproduktion gemacht haben. Das war also mit Beiersdorf, Nivea, das muss ich überlegen, Nivea, ich habe dort vorne mal so ein kleines Dings mit Nivea-Creme hingestellt, als Erinnerung an die Einweihung dieses Betriebes. Wir brauchten also neue Mischanlagen, Hochleistungsmischer, um eine bessere Konsistenz unserer Cremes zu ermöglichen. Und es ist uns tatsächlich gelungen, mit Hilfe COCO und anderen Beiersdorf zu bewegen, bei uns eine Bestattungsproduktion zu machen in Florina Waldheim. Das war das erste Mal, dass Beiersdorf eine Bestattungsproduktion, also überhaupt gestattet hat, dass ihre Creme woanders gemacht wird. Polen war eine Ausnahme, da wurde schon produziert. Und ich habe damals mit dem Vorstandsvorsitzenden von Beiersdorf, Herrn Wöbke, den ich sehr hoch schätze, muss ich wirklich sagen, aber ein Mann von alten Schlag und Korn, da galt auch ein gesprochenes Wort. Wir haben eine Vereinbarung getroffen, dass auf keinen Fall in der BRD bei Beiersdorf, bei Mitarbeitern oder ähnliches bekannt werden darf, dass wir überhaupt die Nivea-Creme produzieren. Wir haben uns daran gehalten und konnten dann einen Teil über die Rücklieferung von Nivea-Creme refinanzieren für diese Investitionen, die wir dort getätigt haben. Es war also manchmal kurios und das Schöne war, als wir uns trafen mit Beiersdorf, um die ersten Muster vorzustellen, da hatten wir in eine Florena-Dose von uns, in die Nivea-Dose von Beiersdorf, haben wir unsere Florena-Creme reingefüllt. Und dann sagt Herr Wöbke, sehen Sie mal, was ist jetzt das Neue? Toll, toll. Ich sage, das ist aber unsere, das war jetzt Florena-Creme. Es gab manchmal auch so lustige Sachen, er sagt also 1-0 für Sie. Wir waren schon in der Lage, diese Sachen zu machen, wenn wir die entsprechenden Möglichkeiten dafür hatten. Später, wenn wir euch hier gleich einfließen, ist Florina natürlich jetzt ein Bestandteil von Beiersdorf geworden und gehört praktisch zu Beiersdorf. Genauso wie Londa Rotenkirchen, wo wir unsere Haarfarben gemacht haben. Das war übrigens der Mutterbetrieb, der ursprüngliche Betrieb von Wella, von dem großen Konzern. Und als es um diese Reprivatisierung ging, da war also die Nachfolgerin von Wella, Frau, weiß nicht mehr, kam, hat sich äußerst bedankt, dass ihr Elternhaus, was auf unserem Betriebsgelände stand, so gut erhalten war. Ich meine, wir haben ja alles erhalten, was auf irgendwelchen Betriebsgeländen stand, um es zu nutzen. Und wenn es die dollsten Baracken waren, das ist für mich immer so der Inbegriff von DDR, wenn irgendwo eine Baracke war, die wurde nie abgerissen. Da gab es immer neue Verwendungsmöglichkeiten. Okay, so viel dazu. Noch 5 Minuten, ja. So, ich will vielleicht dann nur noch so viel sagen, ich habe es ein bisschen verquatscht. Was kennzeichnete eigentlich so unsere Arbeit und überhaupt die Wirtschaftslenkung in der DDR? Entscheidend war natürlich die zentrale Planung und Bilanzierung. Durch die Plankommission, weiß jeder, wurden Vorgaben gemacht. Aber nicht nur als Kennziffern, sondern für uns sogar als Stückzahlen, manchmal sogar in den Sortimenten. So viel Stück Shampoo, so viel Stück das und das. Und über die Ministerien, in unserem Fall Ministerium für Chemische Industrie, wurden diese Kennziffern an die Kombinate weitergegeben. Und dann begann die Plandiskussion. Ich habe mal gesagt, militärisch gesehen ging es um einen Schlachtplan zur Bewältigung der Vorgaben. Und es ging natürlich darum, sich den erwarteten Zielen, den Vorgang möglichst anzunähern, aber, heute kann ich es ja offen sagen, damals hat es jeder gewusst, aber nicht darüber gesprochen, natürlich immer auch noch eine kleine Reserve zu behalten, denn jeder wusste, das nächste Leipziger Seminar kommt, der nächste Jahrestag kommt, der nächste Parteitag, und da wurden immer noch Zusatzverpflichtungen erwartet, sodass man da auch noch ein bisschen was tun konnte. Ansonsten waren natürlich die Erarbeitung des Planes eine ganz ernsthafte Geschichte. Da aber im Prinzip alle Ressourcen, bilanziert waren, konnte man sich eben nur in diesem Rahmen bewegen. Und da gab es manchmal auch Kuriositäten, die ich vielleicht mal anführen will. Wir kriegten also die Auflage, ihr müsst so viel Millionen Tuben, ich sag mal, Zahnpasta machen. Aber Tuben, ich sag mal 50 Millionen, Tuben hat man aber nur für 45 Millionen. Ja, und wo soll der Rest herkommen? Aus Einsparung von Abfällen. Unsere Abfälle in der Aluminium-Tuben-Produktion waren unter 1%. So, was soll man denn jetzt machen? Also, dort reichte die Decke natürlich nicht mehr. Und zum anderen gab es mit der gleichen Planauflage, zum Beispiel eine Kennziffer, Rückführung von recycelbaren Erzeugnissen, Position Aluminium, meinetwegen 2%. So, habe ich angefragt, ob ich vielleicht neue Tuben für das Recycling liefern soll oder ähnliches. Also ich würde damit nur sagen, es gab natürlich solche Dinge. Im Großen und Ganzen haben wir uns wirklich bemüht, und alle anderen auch, die gezwungen waren, diese Vorgaben zu machen, das Beste draus zu machen. So, eines war besonders prekär, das war, da wir Konsumgüterproduktion hatten und sich die Situation, 88 natürlich auch in der Bevölkerung schon etwas zuspitzte, die Unzufriedenheit wuchs, waren natürlich die Diskussion um Vertragsrückstände besonders prekär. Um Vertragsrückstände hatten wir immer. Wir konnten nicht immer das liefern, was das zentrale Warenkontor, das war das Organ für die Verteilung von kosmetischen Erzeugnissen hier im Inland, an dem Tag, in dem Sortiment, in der Farbe Lippenstift haben wollte. Also gab es immer irgendwelche Differenzen. Das führte dann dazu, dass tatsächlich wöchentlich unter Teilnahme eines stellvertretenden Ministers und des Handels sogenannte Rapporte durchgeführt wurden, in der im Einzelnen jedes Ding durchgegangen wurde, das abgebaut, das abgebaut. Wir waren im Grunde nur noch damit beschäftigt. Es war lästig und es war auch überflüssig, sage ich mal, wie ein Kropf. Es hat die Versorgung weder verbessert noch verschlechtert, sodass ich dann mit dem Chef von dem zentralen Warenkontor intern eine Abmachung getroffen habe, wie wir unsere Berichterstattung gestalten, nicht so offen, damit wir in Ruhe arbeiten können. Ja. Große Wellen schlug das natürlich, wenn es bestimmte Erzeugnisse nicht gab, die zum Beispiel ein Mitarbeiter von Günter Mittag unbedingt benötigte. Birkenhaarwasser, denke ich mal dran. So. Er hat das unbedingt gebraucht, um sein schütteres Haarkleid zu benetzen, aber ja, und wenn es das dann nicht gab, da war ein Heidentheater los oder Blauspülung. Ja, wenn unsere hochverehrten Damen Honecker und Inge Lange keine Blauspülung hatten, dann war das wirklich sehr schlimm, um ihren gekrönten Häuptern dort den FDJ-Touch zu verleihen. So, und da konnte man sicher sein, dass auf dem nächsten Leipziger Seminar schon wieder eine fette Kritik anstand. Also, ja, das waren solche Dinge. Neu war dann vielleicht noch, ich glaube ab 87, 88, dass wir auch für Intershop und Exquisithandel produziert haben. Das waren dann Koivu, Lagrande unter den Linden und so weiter. Das waren also Sachen, die wir unter anderen Namen dort reingebracht haben und dienten dazu, Importe einzusparen. Natürlich mussten wir bestimmte Verpackungsmittel dafür importieren, aber es war billiger als Fertigerzeugnisse einzuführen. Also solche Sachen gab es denn auch. Und eines möchte ich aber ganz am Schluss noch sagen, weil das ein solches Ereignis war. Wir haben 1986 eine Jugendserie entwickelt, Action. Vielleicht ist einige noch bekannt. Das war das erste Mal, dass wir tatsächlich, ich sag mal, nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Analyse durchgeführt hatten. Was will die Jugend? Wie soll es aussehen? Wir haben in der jungen Welt und anderswo in Jugendveranstaltungen Umfragen gemacht. Welche Farbe soll das haben? Die Verpackung, wie soll sie aussehen? Welchen Duft möchtet ihr? Und so weiter. Und dann war das 1986, ich glaube, zum Tag der Republik soweit, dass wir schlagartig, ich weiß nicht, waren bestimmt 60 oder 70 neue Erzeugnisse, also für Herren, für Damen, diese ganzen Serien auf den Markt gebracht haben. Heute schüttelt jedes westliche Unternehmen der Kosmetik den Kopf und sagt, ihr müsst doch wahnsinnig gewesen sein. Vielleicht waren wir auch ein bisschen verrückt, aber das haben wir gemacht. Und da passierte Folgendes. Der Erstverkauf fand statt hier im Zentrum Warenhaus am Alex. Und wir waren so gespannt, oh toll, jetzt kriegen wir endlich mal Lob, was ganz Tolles gemacht. Und dann kriegte ich gegen Mittag einen Anruf, da rief mich die Direktorin vom Zentrum Warenhaus an und sagte, ihr seid ja verrückt geworden, was macht ihr hier mit eurem Zeug? Ich sage, was ist denn los? Und er sagt, ihr macht mir mein ganzes Warenhaus kaputt, hol den Mist wieder ab. So. Was war denn passiert? Wir hatten natürlich das alles publik gemacht und der Antrag war unglaublich. Alle wollten nur rein und dieses neue Erzeugnis haben. Und da gab es dort ein bisschen Gerangel, dass sogar die Polizei eingreifen musste. Ja, so kehrt sich das Blatt manchmal. Wir haben es nicht abgeholt, wir haben es weiterentwickelt und es ist von allen ganz gut angenommen worden. Ich muss noch sagen, dass wir 1989, als dann die Auflösung des Kombinates begann, bis dahin unglaublich viel erneuert hatten, dass in den meisten unserer Betriebe die Produktion auf modernstem Stand war, dass wir unsere Warenproduktion entwickelt hatten, dass wir Erzeugnisse von Weltniveau hatten, muss ich so sagen, nach dem, was ich hinterher an anderen Erzeugnissen kennengelernt habe, und dass ich, wenn also gesagt wird, das war alles marode und so weiter, diese Meinung nicht unbedingt teilen kann. Sicher gab es Betriebsteile, in denen es nicht ganz so gut aussah. Aber ein Zeichen dafür ist vielleicht auch, dass die meisten der Betriebsteile und Betriebe heute noch existieren, von namhaften Konzernen zum Teil übernommen worden, aber einige wurden platt gemacht und ich muss sagen, wahrscheinlich auch aus politischer Sicht und dazu gehört auch Berlin Kosmetik. Es gibt jetzt noch einen Verkauf dort, aber keine Produktion mehr. Die Marken existieren zum Teil noch, wurden von anderen übernommen. Aber diese Privatisierung, das ist wieder ein Kapitel für sich, da könnte man stundenlang darüber reden. Also, alles im Allen, ich habe versucht, mal so ein bisschen Überblick zu geben. Man könnte viele Dinge viel tiefgründiger behandeln. Widerspruch zwischen Stückzahlen und Industrieabgabepreis, Warenproduktion, so viele Dinge. Aber das würde sicher zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb habe ich versucht, mal so ein bisschen aus meinen Erfahrungen heraus das darzulegen. Ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank.